Wie bereits erwähnt, sind ja die Forderungen nach verschärfter Abschiebe- und Grenzpolitik gerade wieder besonders laut. Was ja dadurch suggeriert wird, ist, dass sich islamistische Anschläge mit Abschiebungen verhindern lassen würden. Jetzt mal so ganz rational, wäre der Anschlag mit einer Abschiebung verhindert worden können?
Man hätte ihn verlegen können. Das ist alles. Das ist auch die eine Sache, die oder eine der Sachen, die an dieser ganzen Logik Abschieben gegen Terrorismus einfach nicht funktionieren. Also Issa Al-H heißt ja der mutmaßliche Täter und der war eben nun mal ein Anhänger einer mörderischen Ideologie, von einer faschistischen Ideologie. Und wir haben keinen Grund anzunehmen, dass er, wäre er abgeschoben worden, diesen Anschlag nicht gemacht hätte. Und was ja auch die Leute nicht verstehen, ist, dass es nicht um eine Abschiebung gegangen wäre nach Syrien. Das geht nämlich gar nicht aktuell. Und das ist genau eben eine der Forderungen, dass man das ändern soll, dass man nach Syrien und Afghanistan abschieben soll. Issa Al-H wäre aber nicht nach Syrien abgeschoben worden, sondern nach Bulgarien, weil das das erste EU-Land ist, was er betreten hat. Und gemäß dem Dublin-Verfahren wäre er eben nach Bulgarien abgeschoben worden. Dass in Syrien Anschläge passieren und Leute sterben, gehört dann vielleicht eher zu den aus so europäischer Perspektive irgendwie normalisierten, akzeptablen Sachen. In Bulgarien oder eben andere EU-Länder, wo die Leute als erstes hinkommen und dann hinabgeschoben werden, vielleicht schon weniger, aber auch das wird ja teilweise offen, teilweise eben implizit durchaus deutlich, dass diesen Leuten eben wirklich wichtiger ist, dass in Deutschland diese Sachen nicht passieren und wenn sie irgendwo anders passieren, dann, naja, ist es nicht mehr unser Problem, so. Und das ist natürlich überhaupt gar keine Kriminalitätsbekämpfung, einfach zu sagen, wir entfernen die gefährlichen Leute und tun sie einfach woanders hin und dann können sie vielleicht da weiter gefährlich sein, aber wir sind dann aus dem Schneider. Also das ist weder zivilisiert, noch ist das irgendwie wissenschaftlich und es hat einfach überhaupt nichts mit Kriminalbekämpfung oder Kriminalprävention zu tun. Es ist einfach nur Augen verschließen und das Problem anderen Leuten aufhalsen.
Einerseits gibt es natürlich irgendwie diese Forderung nach Abschiebe- und Grenzpolitik beziehungsweise halt nach Verschärften und einem Aufnahmestopp. Und andererseits gibt es natürlich auch ganz gewaltbereite FaschistInnen. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat auch an einen anderen Anschlag erinnert, der sich nämlich gestern und heute zum 6. Mal jährt. In Chemnitz starteten gewaltbereite Neonazis am 26. August 2018 Verfolgungsjagden auf durch sie rassifizierte Menschen. Auch am Tag darauf wurden ja Black und POC auf offener Straße und auch ein jüdisches Lokal angegriffen von Chemnitzer Nazis und anderen, die in der Zwischenzeit angereist waren. Viele AntifaschistInnen sprachen von einem Pogrom und organisierten entsprechende Gegenproteste. Dem vorausgegangen war ebenfalls ein Messerangriff, der von einer Person of Color verübt wurde. Der Rechtspopulismus, der auf diese Tat 2018 jetzt folgte, zeigt ja gewisse Ähnlichkeiten zu den Instrumentalisierungen auf, die wir jetzt auch in den letzten Tagen im öffentlichen Diskurs über Solingen beobachten können. Jetzt stellt sich mir die Frage, wer profitiert denn eigentlich gerade von dieser rechten Diskussion über verschärfte Migrations- und Sicherheitspolitik, die gerade stattfindet?
Ganz klar Union und AfD. Also da würde ich auch in der Hinsicht tatsächlich keinen Unterschied machen, weil die Forderungen einfach die gleichen sind. Also überhaupt nach Syrien und Afghanistan abzuschieben, wie gesagt, was jetzt gerade einfach nicht geht. In der Hinsicht die Vorschriften zu ändern, das ist ja etwas, wo ja auch eine Saskia Esken sich inzwischen zu hinreißen lässt, eine Robert Habeck zu hinreißen lässt. Das ist jetzt gar nicht mehr das Extreme. Das wäre vor ein paar Jahren noch das Extreme gewesen, ja. Also zu sagen, in ein Kriegsgebiet Leute abzuschieben oder in eine von der Taliban regierte Region irgendwie Leute abzuschieben, wäre noch extrem gewesen vor ein paar Jahren. Inzwischen ist das irgendwie die gemäßigte Position und die extreme Position ist eben Aufnahmestopp, der in vielerlei Hinsicht völkerrechtswidrig wäre, weil es ein Menschenrecht gibt, dass jeder Asylantrag geprüft werden muss. Ein Menschenrecht übrigens, was deshalb eingeführt worden ist, eben als Lehre aus dem Nationalsozialismus und aus der Verfolgung der Jüdinnen und Juden. Auf jeden Fall, die profitieren davon und die fordern das ja eben nicht erst seit Freitagabend, sondern die fordern das wirklich schon seit Jahren, dass man, also die Union fordert das nicht seit Jahren, aber die AfD fordert das seit Jahren, die Union hat sich eben angeschlossen in den Chor. Es ist eben eine ganz klare Diskursverschiebung und man sieht auch, dass es nichts bringt, den Forderungen entgegenzukommen, ja, weil, wie gesagt, vor ein paar Jahren war die Rechtsaußenforderungen das Abschieben in die Kriegsgebiete und dem kommen sie jetzt Stück für Stück entgegen. Also ich rechne damit, dass das bald kommen wird. Wie gesagt, Nancy Faeser hat sich übrigens auch schon vor Wochen noch vor Solingen dafür ausgesprochen, dass das gemacht werden soll. Und das ist ja Ressort von Nancy Faeser. Also Nancy Faeser hat letzten Endes den Hut auf. Wenn die sich dafür ausspricht, dann ist es eine Frage der Zeit, bis das kommt. Die haben das alle auf dem Radar irgendwie, dass das jetzt bald passieren wird. Im Glauben, damit eben der AfD Raum abzugraben. Was macht die AfD? Die sind ja nicht dumm, weißt du, die sind clever. Das Nächste, was die machen, ist eben zu sagen, ja, abschieben, ja, schön, gut, interessiert uns aber nicht weiter, wir wollen Aufnahmestopp. Und Friedrich Merz, ganz auf Linie, schließt sich dem eben an. Die Wut, auf die da reagiert wird, die kennt ja keine Grenzen. Und deswegen ist es eine ziemlich blöde Idee, zu sagen, wir gehen jetzt mal ein Stückchen entgegen, nehmen jetzt mal ein Stückchen der Forderungen auf, in dem Glauben, dass man es dann einhegen kann.
Jetzt hast du schon angesprochen, diese Anti-Migrationsstimmung, die da ganz stark mitschwingt, die nicht erst dann entsteht, sondern die quasi immer wieder dann populär wird durch solche Ereignisse und wie dann halt auch in bestimmten Medien darüber berichtet wird. Ich frage mich jetzt noch, wie denn auch diese sehr emotionalisierte Anti-Migrationsdebatte wiederum dem sogenannten Islamischen Staat zugutekommt. Also inwiefern profitiert vielleicht sogar der Islamische Staat oder generell islamistische Terrororganisationen von diesem rechten Diskurs in Deutschland? Wie hängt das zusammen?
Ja, das ist genau die richtige Frage. Und eine Frage, die leider viel zu selten gestellt wird. Es ist ja kein Geheimnis. Also weder der Islamische Staat noch andere islamistische Terrororganisationen machen ein Geheimnis aus ihren Rekrutierungstaktiken. Und wenn man sich diese Propaganda anguckt, dann wird da ganz klar Bezug genommen auf erlebten Rassismus, erlebte Generalverdächtigung, aus muslimischer Perspektive, erlebte Hetze gegen einen und so, und dass man irgendwie immer als Monster dargestellt wird. Die nehmen ausdrücklich in ihrer Propaganda Bezug darauf und sagen, hier, guck, diese Leute hassen dich sowieso und die hassen dich nicht aus irgendwelchen weltlichen Gründen, sondern die hassen dich, weil du ein gerechter und anständiger Muslim bist und die hassen Gerechtigkeit und Anstand und sie hassen den Islam und deswegen schließt dich uns an und wir verteidigen Anstand und Gerechtigkeit und den Weg Gottes und das Wort Gottes und genauso funktioniert eben die Rekrutierung und die Radikalisierung dieser jungen Leute und jeder weiß das, also Friedrich Merz weiß das auch, die Leute in der AfD wissen das auch, das ist wirklich kein Geheimwissen, was ich hier von mir gebe, in dem Wissen, dass das so ist, dann trotzdem genau das zu machen, was diesem Skript entspricht, ja, also Muslime unter Generalverdacht zu stellen. Also Friedrich Merz hat es ja wirklich ausdrücklich gesagt, noch ausdrücklicher kann man es ja nicht sagen. Er hat gesagt, ihr wollt Messer irgendwie einschränken und Waffenverbote, schön und gut, aber das Problem sind nicht die Messer, das Problem sind die Leute, die mit ihnen rumlaufen. Also noch klarer kann man ja nicht sagen, worum es geht. Das entspricht eben wirklich genau dem Skript. Und ich möchte hier auch nochmal ganz klar betonen, eine überwiegende Mehrheit der Muslime, also wirklich eine überwältigende Mehrheit der Muslime in Deutschland macht dieses Skript ja nicht mit. Also die leben hier ganz normal, begehen keine Gewalttaten, haben keinen Hass gegen Nicht-Muslime in sich, spielen dieses Skript eben nicht mit, spielen dieses Spielchen nicht mit. Die das Spielchen mitspielen, sind deutsche Rechte. Und unter Rechte möchte ich ganz klar Union und AfD beide gleich stark fassen, sind deutsche Rechte, die Muslime unter Generalverdacht stellen.
Okay, das heißt, das setzt ja auch nochmal dieses Bekennerschreiben. Also du musst mich korrigieren, ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt schon irgendwie geprüft wurde. Aber es gibt auf jeden Fall dieses Bekennerschreiben vom IS, wo ja auch drin geschrieben wird, dass ich quasi mit diesem Angriff den getöteten PalästinenserInnen gerecht werden soll. Das in dem Kontext dann zu betrachten, ist ja auch nochmal interessant.
Sehr interessant. Also genau, das haben die ja auf Telegram geschrieben. Kein Grund zu denken, dass das nicht legit ist. Also das stammt aus einem Telegram-Kanal, von dem man weiß, dass IS-Leute den betreiben. Also es ist natürlich in überhaupt keiner Weise eine sinnvolle Reaktion auf das, was in Gaza passiert, hier irgendwelche Leute abzustechen. Das ist halt Terroristenlogik, ne? Also ihr bringt unsere Leute um, im Gegenzug bringen wir eure Leute um. Also es ist, ja, also es ist halt der IS, was soll man sagen, es ist halt Steinzeitlogik. Was vielleicht ein bisschen interessanter ist, ist, wie wirkt es sich auf den Diskurs aus? Also wir haben natürlich einen Diskurs in Deutschland jetzt gerade der Palästina-Solidarität und palästinensischen Aktivismus, for lack of a better term. Also es ist ja im Prinzip ein Aktivismus gegen einen Krieg, der gegen ein relativ wehrloses Volk geführt wird, der auch, also Militärexperten zufolge, relativ sinnlos ist für das erklärte Ziel, die Hamas zu zerstören. Also es geht um Widerstand dagegen und diese Bewegung wird extrem dämonisiert in diesem Land. Und ich sehe auf jeden Fall auch jetzt schon, also Leute wie Ahmad Mansour oder so, die noch bevor irgendwie der IS das geschrieben hat, wenn ich die Zeit richtig einordne, gesagt haben, ah, das ist übrigens diese globale Intifada, zu der deutsche Studenten aufgerufen haben und so. Oder vergleichbare Vorwürfe gegenüber Palästina-Aktivisten von wegen, das ist euer Werk. Und das natürlich an Zynismus überhaupt nicht zu übertreffen. Und es also ist faktisch, wie gesagt, auch einfach falsch. Also es gibt in der pro-palästinensischen Bewegung einzelne Teile, einzelne Forderungen, einzelne Aktionen. Die kann man sehr kritisch betrachten, die sollte man auch sehr kritisch betrachten. Aber wirklich niemand hat gesagt, was wir jetzt machen müssen, ist uns in die Fußgängerzone begeben oder auf ein Straßenfest begeben und ein paar Leute abstechen im Namen Palästinas. Das hat wirklich überhaupt niemand gesagt. Und das ist unfair und auch, also der glaubt das ja selber nicht, ist meine These. Kann ich durch nichts beweisen, aber die Leute, die das behaupten, von wegen, das ist die globale Intifada, die glauben das selber nicht, weil es macht keinen Sinn.
Ja, ändert ja auch nichts an der Situation des Kriegs in Gaza. Jetzt nochmal zurück nach Solingen. Ja, verschiedene Gruppen und Aktivistinnen, die vom IS und anderen islamistischen Gruppen verfolgt werden, machen ja schon seit Jahren und Jahrzehnten auf die Gefahr jener Ideologie und auf die Macht, ja, über die islamistische Kräfte auch verfügen, aufmerksam. Diese Betroffenen leben nicht nur, aber auch hier in Deutschland. Sie sind queer Flinters und gehören ethnischen und religiösen Minderheiten an. Doch auch sie trifft ja jetzt diese rechte Hetze, die auf den Angriff in Solingen folgt. Denn die Forderungen nach Abschiebung richten sich ja nicht nur gegen Menschen, die sich ohne Aufenthaltstitel in Deutschland aufhalten, sondern eben gegen alle rassifizierten, als fremd markierten Menschen, die in Deutschland leben. Was können wir denn zum Beispiel von der anti-islamistischen Arbeit von beispielsweise MuslimInnen, JüdInnen und oder KurdInnen lernen?
In Deutschland meinst du?
Ja, genau.
Inhaltlich, denke ich, kann ich da gar nicht so viel zu sagen, weil so Deradikalisierung und sowas wirklich nicht mein Expertengebiet ist. Ich kann auf jeden Fall aber sagen, dass für genau solche Programme ist ja auch das Innenministerium zuständig und die streichen eben munter den Leuten das Geld zusammen. Also das ist ein riesen Problem der Ampelregierung, dass sie Präventionsprogramme und Bewegungen, die da aktiv sind und zivilgesellschaftlichen Initiativen, sozialarbeiterischen Angeboten, was es da alles halt gibt, die tatsächlich Radikalisierung eben stoppen können, dass denen die ganze Zeit die Gelder gestrichen werden. Also das ist ein riesengroßes Problem. Und ich denke, was man machen sollte, ist diese Arbeit einfach wirklich als lebenswichtig ansehen. Also ich habe das Gefühl, also soziale Arbeit sowieso, aber auch so politische Bildungsarbeit und so aufsuchende Angebote und sowas, das wird irgendwie oft als so Füllefanz gesehen, der irgendwie nice to have ist und von so Ehrenamtlichen so nebenbei gemacht wird. Aber es ist, also wir sehen die Ergebnisse, wenn es eben fehlt. Und ich will überhaupt nicht mich hier missverstanden wissen, als jemand, der islamistischen Mord so denkt, das sind nur missverstandene Leute und die brauchen ein bisschen so eine Hand, die über ihnen ausgestreckt wird und eine Sozialarbeiterin, die irgendwie ihnen sagt, dass alles nicht schlimm ist. Nee, klar, also eine Deradikalisierung oder Ausstieg aus radikalen Ideologien und so, das ist wirklich ein Expertengebiet für sich. Man kann nicht also sich irgendwie so stammtischmäßig hinstellen und sagen, die müssen einfach nur mal das oder die müssen arbeiten gehen oder irgendwas. Das ist ein Expertengebiet, da arbeiten Experten, die Leute studieren das irgendwie. Und es gibt wissenschaftlichen Diskurs noch und nöcher darüber, wie das vernünftig anzustellen ist. Kriminologen diskutieren, Psychologen diskutieren, Sozialarbeiter diskutieren. Und was man machen kann, ist einfach Druck machen, so gut es geht, dass das eben auch finanziell vernünftig ausgestattet sein muss, solche Programme.
Vielleicht so als letzte Frage. Du hast einen Post auf Instagram geschrieben und darin steht, dass quasi, ich übersetze das jetzt mal, die Parallelitäten in dieser Gesellschaft ausgehalten werden müssen in Diskursen. Das heißt, dass wir über verschiedene, vielleicht auch widersprüchliche Dynamiken sprechen können müssen, wenn wir weder den rechten noch den islamistischen Terror negieren wollen im Diskurs um Anschläge wie den in Solingen und die Aufarbeitung dessen. Wie und worüber müssen wir dann deiner Ansicht nach sprechen?
Wir müssen sprechen über Islamismus. Wir müssen sprechen darüber, wie gesagt, wie funktioniert diese Ideologie? Wie werden die Leute da rein rekrutiert? Warum ist das schlimm? Also es klingt ein bisschen banal zu fragen, warum Islamismus schlimm ist, aber ich habe wirklich das Gefühl, auch nicht nur natürlich, aber auch im Kontext Palästina und Hamas und so, manche, gerade in der linken Szene, haben so ein bisschen vergessen, warum wir eigentlich nochmal dagegen waren. Also ehrlich gesagt, um das mal so flapsig zu sagen, Es ist eine Ideologie, die vor knapp 10 Jahren erst einen fürchterlichen Genozid an Jesiden zu verantworten hat. Es ist eine Ideologie, die Frauen auf dem Sklavenmarkt verkauft. Und ich glaube, wir müssen uns eben klar machen, das ist eine Spielart des Faschismus und es ist genauso eine gegnerische Ideologie gegen Leben und Freiheit und alles, wofür progressive Menschen stehen, wie der europäische Faschismus oder White Supremacy. So, das müssen wir uns einmal klar machen und auch dementsprechend handeln. Und wir müssen aber auch eben über antimuslimischen Rassismus reden. Und da sind sich auch manche nicht so richtig darüber im Klaren, was das eigentlich ist, wie sich das äußert und so. Darüber, wie alltäglich das auch einfach ist. Also ich habe letztens erst mit einem Freund drüber gesprochen. Ich komme ja aus Berlin und wenn man die Berliner Polizeimeldungen so durchgeht, in einer Stadt wie Berlin sind das irgendwie so 10, 12 pro Tag, in Halle wahrscheinlich ein bisschen weniger, aber auch da, also einfach mal gucken, pro Tag ist mindestens einmal irgendwas mit Rassismus und irgendwelche rassistischen Straftaten. Also wie das so einfach zum Alltag gehört, das muss uns klar sein. Und nach einem islamistischen Anschlag die Gefahr zu sehen, dass das jetzt sich negativ auf Muslime auswirkt, ist komplett logisch. Also es ist keine Relativierung der Gewalt, es ist keine Entschuldigung oder Erklärung der Gewalt. Es ist übrigens auch keine Entschuldigung zu sagen, dass Rassismus zu Radikalisierungsprozessen beitragen kann. Das ist auch einfach eine Erklärung. Und ich glaube, wir haben einfach all das ein bisschen verlernt. Wir haben auch die Tatsache verlernt, dass einfach Erklärungen keine Parteinahme sind. Also wenn ich jetzt sage, dass Stigmatisierung, Generalverdacht, Verallgemeinerung von Muslimen dazu beiträgt, dass die sich radikalisieren, dann habe ich nicht gesagt, und deswegen ist es nicht so schlimm, wenn die sich radikalisieren. Das ist aber oft, was die Leute dann hören. Und dementsprechend kommen dann die Gegenargumente, die völlig am Punkt vorbeigehen. Also wir müssen einfach klar machen, zwischen all diesen Sachen steht kein Aber, sondern ein Und. Es gibt Islamismus und es gibt Rassismus gegen Muslime. Und da gibt es auch bestimmte Zusammenhänge. Und wir müssen die einfach mit möglichst kühlem Kopf versuchen zu verstehen, zu analysieren und zu begreifen, um dann für vernünftige Gegenmaßnahmen einstehen zu können. Und die lauten natürlich nicht abschieben. Beides existiert in der Mitte unserer Gesellschaft und beides muss genau da in der Mitte unserer Gesellschaft bekämpft werden. Und das heißt nicht, dass man akzeptiert, dass es die gibt oder so. Nein, das heißt im Gegenteil, dass man die Herausforderungen annimmt und sagt, ihr seid hier und ihr bleibt auch hier. Und es ist unsere Aufgabe, eure Radikalisierung zu stoppen, genauso wie es unsere Aufgabe ist, die Radikalisierung junger Deutscher, also Deutsch-Deutscher, sag ich mal, in rechtsextreme Kreise zu stoppen. Das ist auch unsere Aufgabe. Ja, da können wir auch nicht einfach sagen, ja, die schießen wir jetzt einfach auf den Mond. Das sind auch unsere Kinder.